Ja, schönen guten Nachmittag bis Abend, liebe Geschwister. Ich hoffe, jetzt haben wir alle Zeiträume abgedeckt, die es heute dann zu dieser Zeit eben zum Abdecken gibt. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Gelegenheit haben, gemeinsam das Wort Gottes zu uns reden zu lassen. Denn wir verkündigen den gekreuzigten Christus. Das Wort vom Kreuz, das ist uns eine Kraft zum Leben. Und da bin ich immer wieder so dankbar, dass aus dem Wort Gottes heraus wirklich dieses kräftige, mächtige Wort dringt, das in unser Leben hineinwirkt und Veränderung schafft, immer wieder neu. Und es ist nun tatsächlich so, an zum ersten Tag vom Jahr, und wir haben es ja schon gestern am Jahresabschluss gemerkt, man schaut nach vorne. Man merkt, da ist was Altes vergangen, es hat was Neues angefangen. Wir haben ganz oft jetzt von der vergangenen Jahreslosung gehört und der neuen Jahreslosung, die jetzt in diesem Jahr gilt, aus Hesekiel, wo es vom neuen Herz heißt. Es ist eine Zeit, wo viele Menschen sich Vorsätze fassen. Es ist eine Zeit, ja, wo alt und neu, Vergangenes und Zukünftiges so vor Augen steht. Man zieht ein Stück weit Bilanz. Man überlegt, was hat in dem alten Jahr so manches vielleicht an Positivem gebracht? Wo sind vielleicht auch manche Chancen gewesen, die vergangen sind? Aber vielleicht bringt auch das neue Jahr Chancen mit sich, vielleicht Dinge anders machen zu wollen, zu können oder auch nicht zu können. Man hat vielleicht die Hoffnung darauf. Aber ich denke, über all dem kommt es immer auf unseren Blickwinkel an. Schwimme im halb vollen oder halb leeren Glas. Und es gibt im Grunde genommen für uns Menschen eigentlich nur zwei Möglichkeiten, einen Blickwinkel einzunehmen. Den Blickwinkel des Menschen und den Blickwinkel Gottes. Und wenn wir den Blickwinkel des Menschen einnehmen, dann müssen wir uns immer bewusst sein, dass all die Gedanken, die wir da bewegen, unvollkommen und zeitlich sind. Weil wir nun mal in unserem Denken, in unserer menschlichen Natur, in dem Zeitlichen begrenzt sind. Wir ahnen als Christen schon was von der Ewigkeit, aber was es wirklich bedeutet, keine Zeit mehr, das ist unserem Verstand bis heute, zumindest meinem, verschlossen. Aber die Gedanken oder die Perspektive Gottes, die ist eben nicht zeitlich und die ist nicht unvollkommen, die ist vollkommen und ewig. Denn die Gedanken Gottes, die bewegen sich auf einer Ebene, wo die Zeit im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Es ist quasi nur so ein kleiner Tropfen in der Ewigkeit, wenn man so im Bild ausdrücken will. Eine kleine Spanne, die Gott zugelassen hat, aus der Ewigkeit in die Ewigkeit. Und in der Zeit, da will er uns zubereiten. In der Zeit, da will er zu uns reden, in der Zeit, da will er, dass wir unser Herz ihm zuwenden. Und auch davon soll es heute gehen in dieser Predigt. Und bevor wir uns beschäftigen mit diesem Wort, möchte ich noch beten, wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, ich bin dir so herzlich dankbar, dass ich einfach wissen darf, dass wir alle jetzt wissen dürfen, dass du da bist. Und du bist der, der die Gemeinde gegründet hat, der jedes Einzelne zu sich gerufen hat oder noch ruft. Und du bist der, der das Haupt der Gemeinde ist. Du bist unser guter Hirte, der uns auf gute Weide führt. Und Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort, wir brauchen die Leitung durch deinen Geist, gerade jetzt. Und da bitte ich dich herzlich, dass du unsere Herzen ansiehst, die vor dir sind wie aufgeschlagenes Buch. Du siehst die tiefste Tiefe unserer Sehnsüchte, unserer Lebensumstände und alles, was uns bewegt, was wir sind, was uns ausmacht. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du deswegen ganz genau weißt, was wir brauchen und was wir alle jetzt miteinander doch auch an Erwartungen mitgebracht haben an dich und dein Wort. Ich bitte dich, Herr, dass du uns begegnest, dass du jedem das gibst, was er heute braucht, weil du weißt, was wir brauchen und weil du uns nicht Steine gibst, sondern Brot. Ja, du selber bist dieses Brot und da danke ich dir dafür. Danke, dass du jetzt redest. Wir vertrauen dir und halte du auch alles Störende fern mit deiner Allmacht. Ich danke dir dafür. Amen. Wir werden heute zwei Teile haben in dieser Predigt. Der erste Teil wird sein, dass wir uns mit einem Bibelvers etwas näher auseinandersetzen, ein bisschen hineingraben in die Aussage dieses Verses. Und im zweiten Teil, da werden wir dann den Kontext miteinander noch betrachten. Einfach ein Stück der Bibel miteinander lesen, einige Verse, in der dieser Vers so quasi den Mittelpunkt darstellt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir dann so diesen Zusammenhang im Gesamttext dann auch haben. Aber zunächst lesen wir miteinander den Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Da ist es. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In der Luther-Übersetzung steht da, siehe, es ist alles neu geworden. Ich lese den Vers nochmal. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Als ich mich mit dem Vers jetzt ein bisschen auseinandergesetzt habe, da ist mir dieser Gedanke des Neuen eigentlich primär vor Augen gestanden. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich so einen Vers mal vor Augen führt und so diese einzelnen Elemente dessen, was hier ausgesagt wird, mal anschaut, das auch wirklich zu verstehen, worum es wirklich geht, was für eine Tragweite diese einzelnen Aussagen des Wortes Gottes haben. Da habe ich mir dann die Mühe gemacht, mal die Elberfelder mit Urtextangaben zur Hand zu nehmen und dann die einzelnen Stichworte, die hier drin sind, oder die Schwerpunktworte einmal vor dem Wort Gottes im Urtext genauer anzuschauen. Und das will ich jetzt gerne mit euch teilen. Das erste ist dieses Wort neu. Es kommt hier zweimal vor, neue Schöpfung und dann am Schluss Neues ist geworden. Das ist beides Mal das Wort Kainos im Griechischen. Und die Bedeutung von diesem Wort bedeutet qualitativ neu, anders. Im Unterschied zu Neos, was zahlenmäßig neu bedeutet. Also es geht um eine qualitative, grundlegende Veränderung, neu. Und wenn es hier heißt ganz neu, dann ist damit nicht irgendeine qualitative Verbesserung, so ein Update oder Upgrade gemeint, sondern da ist wirklich eine neue Schöpfung, was komplett Neues gemeint, was geworden ist. Ein kleines Beispiel. Wir befinden uns ja nun hier schließlich im Daimlerland und einige von uns haben mit dieser Firma ja auch was zu tun, aber ich dachte, haha, dann nehme ich einfach mal ein Beispiel von da, obwohl ich mit dem Daimler nichts zu tun habe. Sage ich mal gleich dazu. Also, wenn man sich jetzt so ein kleines Auto vorstellt, zum Beispiel die S-Klasse, dann weiß man, das Ding hat 4 Räder, oder? Und dann hat es einen Motor vorne drin und dann ist da ein Getriebe dran und irgendwie gibt es da noch Verbindungen und jede Menge Elektrik und eine Batterie gibt es und dann so ein bisschen Blech drumherum gebaut und lackiert ist es auch noch. Und dann hat man da ein Auto. Kann man reinsitzen, macht den Motor an, wenn alles funktioniert, dann fährt das Ding. Ja, jetzt können wir ja sagen, wie sieht wohl die S-Klasse in 20 Jahren aus? Gibt es die überhaupt noch? Gibt es die Firma überhaupt noch? Wenn es sie aber noch gibt, dann werden sie da immer wieder was verändern. Da mal was, dort mal was, neue Technik in dem Motorenbereich, neues Design, was weiß ich nicht alles. Aber was der Daimler auch immer an der S-Klasse macht, das wird nie eine neue Schöpfung sein. Da bräuchte es dann eine SW-Klasse. Meine Erfindung. SW-Klasse. Wisst ihr warum? Das wäre nämlich jetzt ein ganz besonderes Gefährt. Da wäre nämlich jemand gewesen, der hätte einen Antigravitationsgenerator erfunden. So wisst ihr was? Ein Generator, der die Schwerkraft aufheben kann. Und dann braucht das Ding plötzlich keine Räder mehr. Nun stellt euch mal vor. Ein Motor schon gar nicht. Und wie die Energiequelle aussieht, keine Ahnung, weil ich weiß ja nicht, wie man die Schwerkraft aufhebt. Auf jeden Fall wäre das Ding dann plötzlich was, wo man reinsitzt und sagt, Australien bitte. Und dann macht das Gefährt und weg ist es. Und was weiß ich, in wie viel Zeit später, zack, ist es dort. Seht, das wäre was vollkommen Neues. Das wäre kein Automobil mehr. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Ja? Ist auch egal. Nur als Beispiel. Es wäre was komplett Neues. Und genau das ist mit diesem Neu hier gemeint. Qualitativ eine neue Schöpfung. Kommen wir mal gleich drauf. Weil Schöpfung im Griechischen Ktisis heißt. Und hier geht es um die Gründung von etwas. Beispielsweise einer Stadt. Eine Besiedelung eines bewohnten Platzes ist beschrieben. Es kommt von Ktizo, begründen, schaffen. Und im Neuen Testament bedeutet es Schöpfung im aktiven Sinn, eine Erschaffung. Auch dazu ein Beispiel. Als vor viele, viele Jahre der Wilde Westen in den USA eben noch nicht besiedelt war, da sind damals die Siedler ausgezogen, einfach ins Blinde hinein, ins Indianerland. Und dann sind sie irgendwo angekommen, haben sich das Land angeguckt, haben gedacht, oh, da fließt ein Fluss, wow, toll, da sind fette Grasweiden und da bauen wir unsere Stadt. Haben sie einfach so entschieden. Und als sie da ankamen, war da gar nichts von Stadt, da war reine, unberührte Natur. Aber als sie dann entschieden hatten, jetzt bleiben wir hier, hier siedeln wir uns an, hier bauen wir unsere Häuser, hier wird die Infrastruktur einer Stadt geschaffen, nach und nach haben sie eine neue Schöpfung gemacht. Die Stadt, die sie gegründet haben. So ist die Schöpfung hier gemeint. Die neue Schöpfung in Christus ist was komplett Neugeschaffenes. Wir kommen aber noch näher drauf. Dann wird hier das Alte angesprochen. Das Alte, das vergangen ist nach diesem Vers. Und dieses Alte, das ist Archaios auf Griechisch. Wir kennen das im deutschen Sprachgebrauch ja auch. Das ist was ganz Archaisches, sagen wir. Archaisch im Sinne von alt, ursprünglich. Und genau so war das auch. Übrigens, Anfang Arche kommt auch von diesem Wort aus dem Griechischen. Die Arche, erinnern wir uns an Noah. Also, etwas ganz Altes und es heißt letztendlich Archaos, es reicht bis auf den Ursprung zurück, was immer auch der Ursprung gewesen sein mag. Ich habe ja auch gedacht, das ist auch interessant, dass so eine Definition in der Bibelerklärung zu finden ist. Denn wir wissen doch ganz genau, was der Ursprung war, oder nicht? Wenn man schaut heute, was die Wissenschaft aufbietet, um den Ursprung zu erforschen, was machen die nicht alles? Die stecken Milliarden und Abermilliarden an Dollar und Euro in, was weiß ich, in riesige Teilchenbeschleuniger bei CERN und sie fliegen bis zum Mars und gucken dort, ob da irgendwelche Mikroben zu finden sind, in irgendwelche mögliche Wasservorkommen und. Da wird so viel Geld ausgegeben, um letzten Endes den Sinn des Lebens und den Ursprung alles Seins zu erforschen. Ha, so einfach du, also 50 Euro und sie haben eine Bibel und haben alle Antworten drauf. Alle. Warum? Weil ganz klar geschrieben steht, wie die Erde entstanden ist. Gott sprach und es ward. Ganz einfach, schlicht und einfach. Aber was ist jetzt mit dem Alten gemeint, wo vergangen ist? Was war denn da im Hintergrund? Und es ist nichts anderes als der Ursprung, den wir in Adam finden. Und da lesen wir jetzt miteinander der 1. Korinther 15, die Verse 21 bis 23. 1. Korinther 15, die Verse 21 bis 23. Denn dadurch einen Menschen, der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Da sehen wir den Ursprung alles Seins. Gott hat die Menschen geschaffen, Adam und Eva nach seinem Bilde. Und da sehen wir auch das Alte, was dann eben vergehen muss, nämlich dass Adam und Eva in die Sünde gefallen sind. Sie haben sich von Gott getrennt, und zwar bewusst. Sie haben das nicht befolgt, was er ihnen gesagt hatte. Das war der Ursprung. Und diese Korintherstelle, nun, sie redet davon, dass jetzt eben dieses Alte, was Adam, ich sage jetzt mal, angerichtet hat, wieder aufgehoben oder verändert werden kann, eben durch diese neue Schöpfung, dass man in Christus hineinkommen kann, weil Christus der ist, der diese Katastrophe der Sünde und der Folgen der Sünde wieder gut gemacht hat. Und das kann jeder Mensch erleben. Was haben wir gesungen? Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Wie denn? Ganz einfach, indem ich dran glaube. Indem ich dran glaube, was der Jesus für mich getan hat. Ich komme aber noch näher darauf. Wir sehen es aber auch in der Korintherstelle im letzten Vers, was wir da gelesen haben. Da heißt es, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Also genau darum geht's, dass wir in einen Zustand hineinkommen oder hoffentlich schon sind, wo wir wissen, wir gehören Christus an. Das nächste, was wir in diesem Vers sehen, ist dieses Wort ist vergangen. Parerchomai in Griechisch. Und das heißt letzten Endes vorbeikommen, vorübergehen, vorbeigehen. Und etwas vorbeigehen, ja, das ist sowas, was uns Menschen doch eigentlich ganz schnell daran erinnert, dass es um einen zeitlichen Raum geht. Wie oft sagen wir nicht, ach, wäre diese Operation schon vorbei? Michael, wie war das bei dir? Hast du das vorher gewünscht, dass es schon vorbei wäre?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. Also ich weiß auch nicht, wenn ich bewusst auf was zugehe, wo mir eigentlich nicht liegt, ob das jetzt eine Operation oder irgendwas anderes, eine unangenehme Situation ist, vielleicht auch ein Gespräch, vor dem ich Bedenken habe, dann denke ich immer, ach Mensch, wäre es bloß schon vorbei. Wäre es bloß schon so vorbei. Oder Prüfungen. Da gibt es ja so viele Beispiele, wo uns das so vor Augen steht, wir hätten gern, dass das vorbei wäre oder vielleicht auch schwierige Lebensphasen. Am Auge gestern Abend in den Zeugnissen, ich war so dankbar für die ganzen Zeugnisse, wie ehrlich die waren. Wirklich, es ist so wichtig, dass wir ehrlich sind miteinander, offen und ehrlich. Wie wertvoll ist das, wie wir dann auch in den Zeugnissen gesehen haben, durch wie viele Schwierigkeiten und Krisen doch auch Kinder Gottes geht. Wäre es doch bloß schon vorbei. Ich habe nur denken müssen, gerade an dieser Stelle, wo es ums Vorbeigehen geht, wie ist es denn eigentlich mit meiner Stellung, wenn ich Jesus noch gar nicht angenommen habe? Wünsche ich mir dann auch, das wäre vorbei? Ich habe mich da mal zurückerinnert an die Zeit, als es bei mir so war. Also da gab es viele Jahre, wo ich gedacht habe, nö, eigentlich nicht, ich habe mein Leben genossen als Jugendlicher. Aber als Gott angefangen hat, in mein Leben hineinzureden, da ist mir plötzlich bewusst worden, was es überhaupt bedeutet, ein Leben ohne Gott zu leben. Vor allem, was es bedeutet, dass ich für meine eigene Sünde selber gerade stehen muss. Und wenn ich für meine eigene Sünde selber gerade stehen muss, dann gibt es nur einen Ort, den ich erreiche, und das ist die ewige Hölle und nicht sonst. Aber da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Aber es ist auch die Frage, wollen wir auch heute als Gemeinde, dass die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die wir lieben, oder die Menschen, die um uns rum sind, die jetzt vielleicht nicht aus dem nahen Verwandten- oder Bekanntenkreis sind, aber mit denen wir immer wieder zu tun haben, dass die der Herrn auch findet? Ist es unser Anliegen, dass deren Not endlich mal vorbeigeht, und tun wir auch Schritte dafür? Auch da kommen wir nachher noch etwas näher drauf. Also in diesem Vers nun, dieses ist vergangen, das bedeutet nichts anderes, als dass man von diesem alten, sündenbelasteten Leben hineinkommt in eine neue Schöpfung, Eine neue Kreatur, wie es Luther übersetzt hat, in etwas, was komplett durch Gott selber neu geschaffen worden ist. Für all diejenigen, die es annehmen und daran glauben. Und deswegen redet er dann auch am Schluss hier von Neues ist geworden. Daher, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand in Christus ist, überprüfen wir uns. So, kausaler Zusammenhang, wenn dann ist jemand in Christus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, dann ist es ein vollbrachter Akt, wo bereits jetzt so ist, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und zwar ganz genau so, wie das Jahr 2016 nun definitiv zu Ende ist. Wir haben 2017 und keiner von uns kann die Uhr zurückdrehen. Und genau so ist es, wenn ein Mensch sich für Jesus öffnet, wenn er ihn verändert und ihn zu einer neuen Kreatur macht. Wir lesen jetzt im zweiten Teil diesen Bibelzusammenhang in 2. Korinther 5, also ganz, und zwar die Verse 11 bis 21. Achtung, ich schneuze. War ein kleiner Hinweis an die Regie, vielen Dank. Also 2. Korinther 5, ab Vers 11 bis Vers 21. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Bis hier. Dieser Text, den wir da jetzt vor Augen haben, der hat eine ganz extreme und tiefe Aussage, weil er nämlich von dem redet, was Gottes Ziel in deinem und in meinem Leben ist auf dieser Welt. Weil er davon redet, was er für eine Veränderung in uns gearbeitet hat oder bewirkt hat und was er durch uns wirken will an Veränderungen in anderen Menschen. Und wir werden jetzt auf diesen Text, ich sage mal, fast versweise eingehen. Ich werde auf die Verse Bezug nehmen, sie nicht aber jedes Mal nochmal extra lesen. Ihr habt hoffentlich alle eure Bibel selber. Das heißt, wenn ich auf einen Vers Bezug nehme, könnt ihr selber, wenn ihr das wollt, nochmal reinschauen, was der Vers aussagt. Und dann wollen wir jetzt miteinander den Inhalt dieser Verse beleuchten. Vers 11. Es geht im Vers 11 darum, dass wir Menschen gewinnen sollen. Und wir sehen hier ganz eindeutig, dass das Menschengewinnen aus einer Grundlage heraus passiert. Und diese Grundlage heißt Ehrfurcht vor Gott. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Das ist die Grundlage. Das zeigt unsere Stellung zu diesem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, zu dem wir in Jesus Christus jetzt Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Wisst ihr, reden wir eigentlich mit unserem allmächtigen Gott tatsächlich so, wie er es uns auch geöffnet hat? Papa, danke, dass ich zu dir kommen darf. Danke, dass da keine Grenze mehr ist zwischen dir und mir, in all deiner Heiligkeit. Dass aber in diesem Wort Papa auch die ganze tiefe Ehrfurcht diesem allmächtigen Schöpfer Gottes gegenüber enthalten bleibt. Dass wir uns immer wieder bewusst machen, es ist der einzig lebendige Gott, es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Und dass das die Grundlage bildet für alles Weitere, was daraus erwächst. Unser ganzer Dienst, unser ganzes Leben. Darauf basiert es, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Ja, das wissen wir. Aber wir müssen nicht mehr knechtisch Angst haben vor diesem Gott. Wir müssen nicht mehr Angst haben, dass uns irgendwann seine Keule über den Schädel schlägt. Dass er uns wegen jeder Kleinigkeit straft und züchtigt. Ja, wohl, er macht es wohl. Aber die Grundlage ist, dass wir versöhnt sind mit ihm. Da kommen wir noch drauf im Folgenden. Und als der Paulus hier zu den Korinther geschrieben hat, da ging es ihm auch um seine eigene Integrität. Es ging darum, dass er einfach gesagt hat oder die Korinther klar machen wollte, Leute, auch wenn ihr mir schräg kommt, sage ich jetzt mal, wenn ihr denkt, wer ist auch der Paulus und was hat der für ein Recht zu uns zu reden, dann seid euch eins bewusst, ich diene alleine meinem Herrn, diesem Gott, der sich in Jesus Christus, seinem Sohn, offenbart hat. Das war die Absicht des Paulus dort. Und für heute, für uns heute, ist das aber inspiriertes Wort Gottes. Das ist die Bibel, das ist das lebendige Wort Gottes. Und da dürfen wir einfach auch die Lehre herausnehmen, dass nur und ausschließlich die Lehre des biblischen Glaubens an Jesus Christus in die ewige Herrlichkeit führt. Das ist wichtig, dass uns das im Zentrum bleibt. Als der Thomas den Auferstandenen, nein, war noch nicht auferstanden, als der Thomas den Herrn Jesus gefragt hat, Herr, wie können wir den Weg wissen? In Johannes 14, da hat der Herr Jesus zu ihm gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Glauben wir das? Und wenn wir das glauben in seiner Absolutheit der Aussage, dann müssen wir auch Konsequenzen ziehen in unserem Leben, im Umgang mit allen Menschen. Dann müssen wir auch jemand sagen, der sagt, ja, und was ist das, wenn ich jetzt den Weg mit Buddha gehe? Er hat doch auch den Weg gezeigt. Dann müssen wir sagen, du, und wenn du jeden Weg dieser Welt gehst und der heißt nicht Jesus Christus, dann wirst du auf ewig verloren gehen. Haben wir den Mut dazu? In unserer Zeit will das nicht mehr gehört werden. Aber es ist biblische Wahrheit und Grundlage, die wir niemals aufgeben dürfen. Und in Vers 12 und 13, da legt der Apostel Paulus jetzt seine Motivation offen. Er sagt dort, dass er eben auch vor Gott offenbar ist. Und wir haben das vorher vom Daniel auch in der ersten Stunde schon angesprochen bekommen. Er sagt, wir, unser Leben, das ist, soll sein wie ein offener Brief zu lesen für jedermann. Geschwister, denken wir mal, was das bedeutet. Unser Leben, ein offener Brief zu lesen für jedermann. Das heißt, dass wir auch bereit sein sollen, Rechenschaft zu geben über unser Leben, wenn jemand uns fragt. Andreas, warum tust du dies, warum tust du jenes? Wie siehst du denn das vom Wort her, dass ich dann bereit bin zu sagen, so und so und aus diesem und jenem Grund? Aber nicht nur Geschwister, sondern auch die Welt, Menschen, die mit Jesus Christus noch gar nichts am Hut haben, dass sie durch mein Leben erkennen können, wer in mir lebt. Und deswegen auch dieses wichtige, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das hat aber Johannes der Täufer gesagt, irdisch damals. Aber das ist in uns Christen genauso wichtig, dass der Herr Jesus Gestalt gewinnt in uns, mehr und mehr, dass man anzieht und ablegt und ihm ähnlicher werdet. Und da gehört auch dazu, dass wir keine Masken aufsetzen. Da komme ich nochmal zu dem, was ich vorher gesagt hatte. Wie schnell ist die Gefahr auch bei mir? Ich nehme mich bei gar nichts aus, im Gegenteil, ich bin manchmal wahrscheinlich schlimmer dran wie ihr. Wie schnell ist die Gefahr, dass wir uns Masken aufsetzen? Dass wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens vielleicht nicht so sind, wie wir zu sein scheinen. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Warum denn? Das Wort sagt uns ganz klar, was hat das Licht zu schaffen mit der Finsternis. Und alles, was in unserem Leben in der Finsternis gehalten wird, das ist sozusagen, ich nenne es mal, wie eine Kerbe in einer ganz, ganz glatten Kugel. Und stellen wir uns mal eine Marmorkugel vor, so groß. Und diese Kugel aus Marmor ist makellos geschliffen, absolut glatte Oberfläche. Wenn man jetzt versucht, mit einem Brecheisen, wenn man nicht gerade draufschlägt, ja, aber mit einem Brecheisen versucht, an dieser Kugel irgendwo anzusetzen, dann wird man immer abrutschen. Man kommt nirgendwo ran an diese Kugel. Aber wehe, wenn da irgendwo ein kleiner Spalt ist. Ein ganz kleiner Spalt. Und ich kann ansetzen mit dem Hebel und ich krache die ganze Kugel auseinander. Genauso ist es, wenn wir in unserem Leben Dinge bewusst im Finsteren halten, dann kann der Feind unserer Seelen, der Satan, ansetzen. Aber das Wichtige ist, das müssen wir ja gar nicht, denn wir dürfen jederzeit zu unserem Herrn kommen. Wir können jederzeit, der doch sowieso schon alles sieht in meinem Leben, oder nicht? Wir können jederzeit zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich bringe diese Schuld und Sünde vor dich. Und das ist wie, wenn dieser Riss sich verschließt. Der Herr Jesus, er macht auch da wieder neu. Er vergibt die Schuld und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit nach dem 1. Johannesbrief. Wir haben in der Presse in 2016, ich meine nicht nur einmal, aber einmal ganz bestimmt, furchtbare Meldungen gehört. Eine war die Meldung von einem Mann, der scheinbar völlig unbescholtenes Leben geführt hat. Der ganz normal seinem Beruf nachgegangen ist, seine Nachbarn haben ihm gesagt oder haben von ihm gesagt, ja, der ist nie auffällig gewesen, hat uns nicht gegrüßt, nach außen hin völlig unauffällig. Und im Haus sind Dinge passiert, die ich hier nicht mal erwähnen möchte. Furchtbares. Nach außen scheinbar alles gut, aber innen verdorben bis ins Schlimmste hinein. Geschwister, lassen wir das bei uns nicht zu. Wir müssen uns doch klar sein, dass jeder von uns Fehler macht, jeder von uns sündigt, mehr oder weniger. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass wir immer wieder Reinigung durch das Blut Jesu erfahren, immer wieder zu ihm kommen. Dann wollen wir uns doch da nicht in eine Finsternis hineinziehen lassen, sondern es heißt auch mal, alles was offenbar wird, das ist Licht. Alles was offenbar wird, das ist Licht. Dass wir uns doch auch gegenseitig anvertrauen, füreinander da sind, auch mal sagen, du, lieber Bruder, liebe Schwester, ich brauche Hilfe, betest du mit mir? Und dass wir unsere Knie beugen vor dem Herrn und die Schuld und Sünde vor ihn bringen und uns reinigen lassen. Also Masken runter, Buße tun und im Licht leben. Vers 14 und Vers 15, da fängt es an mit, dass die Liebe Christi uns drängt. Wisst ihr, drängen? Also ich habe das schon häufiger mal daheim erlebt, wenn meine Frau vielleicht was nicht so gern machen wollte, was ich jetzt aber gern hätte, dass es gemacht werden sollte, was weiß ich, ein gutes Essen zum Beispiel, dann habe ich schon gesagt, du könntest jetzt nicht vielleicht mal, also, ja, jetzt nur mit der Ruhe, jetzt wart halt. Nicht, du, hör mal, ich habe aber echt Hunger, könntest vielleicht jetzt doch mal irgendwann, ja, ist ein blödes Beispiel, gell? Also, aber nur dieses Drängeln, ja, das Drängeln, oder Kinder können das auch so gut, ja, oh, oh, was können die gut drängeln, ja, drängeln, das heißt immer, dass man der andere versucht, zu einer Aktivität zu kommen. Jetzt mach mal! Denn die Liebe Christi drängt uns. Bah, was ist das jetzt? Jetzt ist da unser Herr, der uns liebt und der uns mit seiner Liebe drängt. Ja, wohin drängt er uns denn? Was ist denn jetzt? Werden wir jetzt geknechtet? Ich mache mal einen Vorblick auf den Vers 20. Dort steht, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Botschafter, wisst ihr, was ein Botschafter ist? Das wisst ihr alle. Ein Botschafter ist der Vertreter einer Staatsmacht in einem anderen Land. Er repräsentiert sein Land dort. Und er hat letzten Endes in dieser Repräsentationsaufgabe die ganze Macht seines Landes hinter sich. Also wenn der Botschafter von den Fidschi-Inseln nach Russland kommt, hat es nicht so das Gewicht, wie wenn der Botschafter von den USA dort ist. Warum? Weil die USA eine ganz andere Macht weltpolitisch haben als die Fidschis. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter der allerhöchsten Macht und Majestät, dessen, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Im Himmel und auf Erden. Und jetzt sind wir Botschafter. Und das in Verbindung mit die Liebe Christi, sie drängt uns. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass es eben nicht reicht, dass wir allein das Heil in Jesus Christus erfahren haben in unserem Leben. Das reicht nicht, weil das uns der Herr nicht zum Selbstzweck gegeben hat, weil er uns nicht errettet hat, nur um unsere Selbstwillen, auch weil er uns so sehr liebt natürlich. Aber er hat es mit dem Blick getan, ich will dich und 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 dich gebrauchen in meinem Reich, um meine Liebe weiterzutragen zu den verlorenen Menschen. Sind wir uns unseres Hauptauftrags noch bewusst? Wir haben durch das Neue, das der Herr uns geschenkt hat, das in uns, durch seinen Heiligen Geist, damit möglichst viele andere bisher noch unerrettete Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen können. Dafür haben wir das Wort Gottes. Dafür wissen wir, dass das, was hier geschrieben steht, unantastbare Wahrheit ist. Und zwar vollkommene Wahrheit Gottes. Das ist nicht Papier und Druckerschwärze. Auch, aber viel mehr. Es ist Geist und ist Leben. Dieser Inhalt ist fähig, Menschenleben vom alten Zustand in den neuen Zustand zu befördern. Eine neue Schöpfung zu machen in den Herzen der Menschen. Und deswegen sollen wir nicht uns selbst leben, sondern wir dürfen Jesus hingegeben leben. Und zwar auf der Basis seines Opfertodes am Kreuz, ganz am Kreuz und seiner Auferstehung. Im Vers 15 haben wir gelesen, dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. So. Weil der liebe Johannes nämlich Johann gestern nämlich noch gesagt hat, dass er da ständig mit dem Lied unterwegs ist, habe ich mir gedacht, das könnte man doch heute auch nochmal singen. Ja, weil Jesus ist ja heute auferstanden, nicht bloß an Pfingsten oder an Ostern, wo man dann an die Kreuzigung und so weiter. Nein, das machen wir jetzt miteinander. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Also jetzt müsst ihr ein bisschen runterdrehen, sonst dröhnen die Lautsprecher, ja? Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist Sieger über die Sünde. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und jetzt hätte ich euch noch gerne ein bisschen lauter. Ja? Also ihr seid ungefähr 30 oder 40 gegen einen, also könnt ihr wenigstens so laut wie ich singen, alle miteinander auch. Ja? Na, und Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist Sieger über die Sünde. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Amen. So. Er ist auferstanden und er lebt, in dir und in mir. Ist es so?
Wahrhaftig.
Lob und Dank, er lebt in uns. Oh, er lebt sein Leben in uns schwache Gefäße. Und es wird der Tag noch kommen, wo diese Schwachheit abgelegt wird, wo wir Vollendung findet, wenn dieses Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit. Wie wunderbar wird es sein. Wir kommen zum Vers 16. Da steht was ganz Interessantes. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch. Also wir haben das Fleisch gestern schon erklärt bekommen, die alte sündige Natur. Das, was hier eben auch in unserem Ursprungsvers geschrieben steht, das Alte ist vergangen. Das ist dieses alte fleischliche, sündige Naturwesen, das wir Menschen eben alle von Geburt an haben. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, also wenn ich niemand jetzt mehr nach dem Fleisch kenne, weil Jesus in mir wohnt, nach was denn dann? Nach dem Geist, oder? Gibt ja nur die Möglichkeit. Wenn man in der Galater 5 reinguckt, da sind diese zwei Seiten ganz klar beschrieben. Das eine, die Werke des Fleisches, Unzucht, Hurerei, was da nicht alles ist, was dort aufgezählt ist. Und die Werke oder die Frucht, in dem Fall besser die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Freude, Geduld und all das, was da aufgezählt ist. Also da sieht man diese zwei Auswirkungen ganz klipp und klar beschrieben. Wer das noch nie bewusst gelesen hat, vielleicht ist ja jemand da, der möge das für sich dann auch mal tun. Galater 5, die Verse 19 bis 26, da ist das beschrieben, wo ganz klar aufgezeigt ist, was der Mensch ohne Gott zu tun in der Lage ist und tut und was der Mensch dann mit Gott in der Lage ist, durch ihn oder er durch ihn zu tun. Also Jesus in uns ist der Wirkende. Ja? Und das ist dort so aufgeschrieben. Und ich habe gedacht, diese zwei Gegensätze nach dem Fleisch und nach dem Geist, das will ich mal kurz festmachen an zwei Beispiele. Und ich habe vorher der Johann gefragt, ob ich da sein Beispiel von gestern nochmal bringen darf. Erinnert euch an diesen netten Lackierer, dem der Lack um die Ohren geflogen ist. Also ich habe mir schier nicht eingekriegt, muss ich, ja, weil ich kann mir das bildlich so vorstellen, weißt du, wie der arme Gute dann plötzlich da mit einem blauen Gesicht rumläuft oder was weiß ich, was für Farbe das war. Jetzt machen wir mal nach dem Fleisch, NDF, ja, nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch. Stellen wir uns die Situation vor, da steht der Johann auf der einen Seite von dem Auto und sein bruddelnder Kollege auf der anderen Seite und der bruddelt und bruddelt und bruddelt und bruddelt. Und der Johann will sich ärgern. Ja? Also ich weiß es ja nicht, aber könnte ja sein. Er will sich ärgern. Jetzt hätte er zwei Möglichkeiten. NDF, nach dem Fleisch. So ein Schwein. Also wie kann der jetzt die ganze Zeit hier bloß auf mir rum, an mich ranbruddeln und mir so ja, meine Arbeit hier eigentlich vergällen? Ja, das nervt mich jetzt aber. Und was macht er? Er geht hin und sagt, so, und jetzt will ich es dem mal zeigen. Ich kann auch bruddeln. Und dann wird er ihm da ein paar Worte rüberwerfen und sagen, jetzt halt du mal endlich die Klappe und so weiter. Ich muss das nicht ausführen. Ja, das gibt der Weg, NDF und NDG. Was macht jetzt NDG? Er ist einen Weg NDG gegangen. Er hat gebetet. Er hat gesagt, Herr, stopf du ihm das Maul. Und der Herr hat es gehört. Er hat es gehört. Auf eine Weise, wo kein Mensch ahnen konnte. Er hat es gehört. Er war ruhig. Ja? Aber vielleicht gäbe es noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Weg des Geistes ganz wichtig. Nämlich diesen Menschen, und jetzt stellt euch bitte alle mal irgendeine Person vor, wo ihr Probleme habt damit. Oder gibt es die nicht? Also ich wüsste jemand. Stellt euch mal die Person vor. Vielleicht jemand, der euch ganz tief verletzt hat. Hässlich. Unverständlich. Und jetzt schaut diese Person mal nach dem Geist an. Und dann muss euch was klar werden, muss mir was klar werden. Dieser Mensch ist nicht selbst verantwortlich in dem Moment für das, was er tut, sondern er ist verantwortlich dem, dass er ein Sünder ist und als Sünder nichts anderes als sündigen kann. Und zwar genauso wie ich und wie du, bevor wir uns an den Herrn gewendet haben. Und was ist jetzt das tiefste Anliegen, was wir haben, wenn wir diesen Menschen nicht mehr nach dem Fleisch kennen? Herr, begegne ihm und gib mir Weisheit und Gnade, dass er dich in mir erkennen kann, dass ich ihm die Liebe entgegenbringen kann. Und wenn er sie 100.000 Mal nicht verdient hat, die du ihm entgegengebracht hast. Und du hast viel mehr getan. Du hast dein Leben für ihn gelassen. Stopft es nicht uns das Maul. Wie handelt die Liebe Christi in mir? Wie kann ich diesen Menschen für Jesus gewinnen? Denn auch für ihn ist mein Heiland gestorben. Das zweite Beispiel in der Gemeinde. Da ist vielleicht ein Bruder oder eine Schwester. Die einen völlig anderen Lebenswandel hat wie ich. Ich glaube, das muss ich nicht ausführen. Wir alle haben unterschiedliche Lebenshintergründe, Lebensprägungen. Manche waren immer schon hier in der Gemeinde, andere waren schon in andere Gemeinde. Wir haben ganz unterschiedliche Führungen auch des Herrn in unserem Leben erfahren, dass wir auch uns unterschiedlich verhalten in unserem Leben, manches Mal. Die Unterschiede kennen wir also und wir sehen sie auch. NDF. Wisst ihr noch, was es heißt? Niemand nach dem Fleisch. Oder nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch, genau. Menschenskinder. Wie kann denn der oder die sich bloß so und so verhalten? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass ein Kind Gottes so ein Verhalten hat, wie der das zeigt. Und wisst ihr, dieser Gedanke, der führt letzten Endes dazu, ach, wenn bloß jeder doch so wäre wie ich. Wenn jeder die Erkenntnis im Glauben hätte wie ich, dann wäre es eine tolle Gemeinde. Du meine Güte, was für eine Falle. Im Lukas 18, da lesen wir dieses Beispiel vom Herr Jesus, wo er vom Pharisäer und vom Zöllner, die beide in den Tempel gekommen sind, um zu beten, redet. Und dort ist der Pharisäer, ein Mitglied der geistlichen Elite Israels und betet dort, ach Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der da. Ach, bin ich ein toller geistlicher Hecht. Wenn nur alle so wären wie ich, aber da der Sünder, der Zöllner da, pah. Und dieser Zöllner, der schlägt sich an die Brust. Herr, sei mir Sünder gnädig. Nichts mehr. Und wer ist von Gott gehört? Bestimmt nicht dieser in Überheblichkeit sich befindende Pharisäer, sondern der sein zerbrochenes und versagtes Herz vor den Herrn bringt, sei mir Sünder gnädig. Nach dem Geist. Der Herr Jesus sagt mir, ich sollte andere höher achten als mich selbst. und ich soll keinen fremden Knecht richten. Wie froh kann ich sein, dass es dich und dich und dich und dich und dich und euch alle gibt in eure Besonderheit, in eurem Leben, in eure besondere Gabe, die euch der Herr gegeben hat auf der Nachfolge des Herrn. Wie froh bin ich, dass der Herr Jesus einen Leib hat, der aus völlig unterschiedlichen Gliedern besteht. Und wie froh bin ich, dass Menschen da sind, die mich in meiner Art, in all meiner Fehler und Schwachheit ertragen können und lieben können. Und ich will es auch mit der Liebe, die der Herr Jesus in dein und in mein Herz ausgegossen hat. Das ist der Weg nach dem Geist. Wollen wir so miteinander umgehen? Vers 18, das alles von Gott, da haben wir heute auch schon was davon gehört. Er ist immer der Wirkende, immer und in jeder Situation. Wir haben nie irgendetwas in unserem Leben, wo wir eigene Ehre nehmen könnten. Das alles von Gott. Das muss uns bewusst sein, Geschwister. Und es entlastet uns auch vor einem falschen, hektischen Leben in der Nachfolge des Herrn. Denn wir dürfen wissen, der Herr Jesus ist der Wirkende und er wird immer alles, was er tut in uns, so tun, dass letztendlich seine Verherrlichung steht. Und deswegen dürfen wir als neue Schöpfung, als Geschenk Gottes auch ihm dienen. Dieses griechische Wort Diakonia, ihm dienen als Hilfeleistung. Hilfeleistung der Menschheit gegenüber, nämlich dieses auszurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich möchte an der Stelle einen Gedanken loswerden, der mir seit gestern wieder ganz besonders auf dem Herzen ist. Ich habe das in meinem Zeugnis kurz erwähnt, dass aus der Krise heraus eines der wichtigsten Erkenntnisse der Leitung und Führung Gottes die Erkenntnis der Unverlierbarkeit des Heils war. Ich hatte auch noch ein Gespräch anschließend zu diesem Thema. Und ich möchte es einfach noch einmal betonen, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wo wir uns bewusst sein müssen, dass das Tatsache ist. Und auch unsere Gemeinde als Brüdergemeinde hat es ja als Lehrhauptinhalt letzten Endes, dass das nicht verlierbar ist. Und warum das aber so ist, das kann ich jetzt hier nicht in ein paar Sätze geschwind ausführen. Wenn da jemand Frage hat dazu, dann kommt bitte auf Brüder vom Leitungskreis oder gerne auch auf mich zu und redet da mal drüber. Vielleicht haben wir ja auch mal gemeindlich die Möglichkeit, das mal zu thematisieren, weil es ist so wichtig. Es hat so tiefgreifende Auswirkungen, wenn uns das wirklich bewusst ist, dass das, was neue Schöpfung ist, nicht mehr von Gott zurückgenommen wird unter keine Umstände. Das ist ganz wichtig, das ist mir einfach ein Anliegen nochmal gewesen. Zum Schluss die letzte Verse 19 bis 21, da ist es nochmal aufgeführt, dass es um die Versöhnung geht. Katalage heißt es auf Griechisch. Katalage. Und es bedeutet nichts mehr und nichts weniger, als dass das ungetrübte Verhältnis zu Gott, das durch die Sünde Adams und auch durch meine eigene und unsere Sünde komplett zerstört worden ist, durch das Handeln Gottes, das eigene Handeln Gottes, genauso komplett wiederhergestellt worden ist. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir Ja sagen, dass wir Sünder sind, unsere Sünde zum Herrn bringen, Buße tun drüber, das heißt sie bereue und abgebe an ihn, und sage, und Herr Jesus, und ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist, sei von heute ab Herr in meinem Leben. Dann ist Vergebung und dann erwirkt diese Vergebung, diese zugesprochene Vergebung des Herrn Jesus auch Versöhnung, nämlich Versöhnung mit dem Vater, weil uns dann seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet ist. Also für diejenigen unter uns, die in diesem neuen Jahr noch ohne Glaube an Jesus Christus gestartet sind, da ermahnt dieser Text, den ihr heute habt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt und wagt den Schritt zu Jesus und erfahrt es, was es bedeutet, ein neues Leben geschenkt zu bekommen. Und all die, die schon wiedergeborene Kinder Gottes sind, freut euch an eurer Erlösung. Freut euch dran, was Jesus Christus getan hat und wie groß die Gnade ist, dass wir das haben erfassen können, dass wir es überhaupt erkennen dürfen. Aber lasst euch auch von der Liebe Christi treiben, die Verlorene zur Buße zu rufen. Ich möchte zum Schluss der Vers 21 noch einmal lesen, den auch heute in der ersten Stunde der Daniel am Anfang erwähnt hat, so schließt sich jetzt quasi der Kreis. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Jesus Christus ist uns, dir und mir, zur Sünde gemacht, aber er hat die Sünde getragen, er hat die Strafe bezahlt, er ist am Kreuz gestorben und er ist aufgefahren, siegreich aus dem Tod und ist jetzt bei Gott. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, der bekommt die Gerechtigkeit geschenkt, die vor Gott gilt. Und das wollen wir doch. Und das sind wir uns auch bewusst. Diese Gerechtigkeit, die Jesus Christus hat, die gilt doch vor Gott, oder nicht? Und die ist uns geschenkt. In unverdienter Gnade. Alles von Gott. Welch großer Segen. Und ich kann nur sagen, Herr Jesus, vielen Dank. Lasst uns nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte einfach von ganzem Herzen danken, dass du dieses Werk vollbracht hast. Dass du dir nicht zu schade warst, in all deiner Herrlichkeit und Macht beim Vater diesen Weg der Erniedrigung zu gehen. Dass du bereit warst, ja, als Kind auf diese Welt zu kommen, als Mensch geboren zu werden. Und ja, dein Weg der Erniedrigung bis zum Ende am Kreuz, als du verflucht warst, ja, als du als Verbrecher dort am Kreuz gehangen hast, der du nie Sünde gemacht hast, der du nie irgendwas Böses getan hattest, dass du bereit warst, diesen Weg zu Ende zu gehen, aus Liebe zu uns. Aber Herr, ich möchte auch danken, dass du es schenkst, dass du in uns das schenkst, dass diese Liebe weiter pulsiert, dass, ja, dass wir unserer Aufgabe als Botschafter nachkommen, dass wir wissen, die neue Kreatur ist nicht nur für uns, die du uns geschenkt hast, sondern sie ist noch für all diejenigen da, ja, die dieses Heil in dir im Glauben annehmen wollen. Und da gib uns Gnade, die Menschen, die du uns vor Augen führst, mit denen du uns zusammenführst, dass wir denen Menschen auch zeugen in unserem Werk, ja, wie wir sind, aber auch in unserem Wort, dass wir zur rechten Zeit auch weitergeben, Herr, ja, was einfach in uns ist, damit die Menschen doch mit dir in Verbindung kommen können. Da bitten wir dich drum. Segne uns alle miteinander, unsere ganze Gemeinde, und schenke du, dass er auch in diesem neuen Jahr wachsen darf, ja, nach innen und nach außen wachsen darf, auch an Menschen, die sich rufen lassen von der Finsternis zum Licht. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir einander haben dürfen. Amen.